Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns an diesem Sonntag unter ein Wort aus Galater 3 stellen. Die Verse 1 bis 5. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt. Tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Der Herr segne an uns sein Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Brief an die Galater ist außergewöhnlich. Ich empfehle Ihnen, den Brief einmal im Ganzen durchzulesen, und was uns da als erstes auffällt, ist schon der ungewöhnliche Einstieg. Hier erwartet uns kein Dank, keine Fürbitte, wie es für Paulus typisch ist, sondern er verflucht seine Feinde. Im Laufe des Briefes spricht er es dann immer wieder an, und wir sehen es auch heute in diesen Worten: O ihr unverständigen Galater. Man könnte meinen, dass Paulus voller Zorn ist und dass er einfach wild um sich schlägt und alle beleidigt. Aber bei seinem berechtigten Zorn, den er hat, dürfen wir nicht vergessen, dass es sich hier um Verzweiflung und Zorn der Liebe handelt. Wenn wir den ganzen Brief lesen, dann merken wir auch immer wieder, dass er Hoffnung machen will und dass er im Besten um sie kämpft. So heißt es zum Beispiel in Kapitel 4, in den Versen 19 bis 20: Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Ton zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Diese Perspektive also, dieses Ringen um die Gemeinde, sollten wir auch bei der heutigen Predigt vor Augen haben, denn Paulus sucht ihr Bestes. Und das aufrüttelnde Wort, das kann auch uns hilfreich sein, es kann auch uns wachrütteln. Der erste Punkt der Predigt lautet darum: der Unverstand der Galater. Der Unverstand der Galater. Paulus beginnt diesen Abschnitt mit diesem harten Wort: Ihr unverständigen Galater. Man könnte auch sagen, ihr Geistlosen, ihr Gedankenlosen, ja sogar ihr dummen Galater. Was hat die Gemeinde getan, dass sie von Paulus so angesprochen wird? Wir lesen dann weiter, wie er zu ihnen sagt: Wer hat euch bezaubert? Die Gemeinden verhalten sich so, als wären sie verzaubert worden. Das heißt nicht wirklich, dass jemand etwa einen Zauberspruch über sie ausgesprochen hätte, weil wir es hier nicht mit Zauberern oder Okkultisten zu tun haben, sondern wir haben es mit Irrlehrern zu tun. Aber Paulus will mit diesem Wort eins deutlich machen: Sie haben sich nicht nur verändert, sie haben nicht nur eine falsche Betonung jetzt in ihrem Glaubensleben gesetzt, sie sind nicht nur leicht verwirrt, sondern sie sind scheinbar ganz andere Menschen. Das, was früher normal und verständlich für sie war, ist ihnen ganz plötzlich völlig fremd geworden, und zwar die Bedeutung vom Kreuz. Es wird hier deutlich, dass Paulus nicht an ihre intellektuellen Fähigkeiten anknüpft. Er muss mit ihnen so hart umgehen, deswegen, weil sie ihr geistliches Beurteilungsvermögen verloren haben. Der Abschnitt, in dem es dann hier in der Schlachterübersetzung heißt, der Wahrheit nicht zu gehorchen, also wer hat euch verzaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen, ist in den besseren Handschriften, die wir vom Neuen Testament haben, an dieser Stelle nicht belegt. Auch wenn es sicherlich der Aussage dieses Abschnittes entspricht. Aber genau diese Redewendung haben wir vor uns in der Lesung gehört. In Kapitel 5, Vers 7 kommt genau dieser Abschnitt vor und muss dann auch in diesem Kontext ausgelegt werden. Aber es wird auch ganz ohne diesen Teil deutlich, was Paulus hier meint. Was regt ihn hier so auf? Die Verkündigung des Evangeliums hat für die Gemeinden ihre Bedeutung verloren. Paulus beschreibt es so, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Paulus spricht ja nicht von Ölgemälden von Christus, sondern er spricht von der Predigt vom Kreuz. Er sagt, dass sie so intensiv war, dass es der Gemeinde vorkam, als wäre Christus vor ihren Augen gekreuzigt worden. Luther schreibt in seinem Kommentar dazu, wie wenn er sagen wollte, kein Maler kann Christus so eigentlich mit Farben abmalen, wie ich ihn in meiner Predigt euch vor Augen gestellt habe. Und dennoch beharrt ihr bis zu dieser Stunde in eurer Bezauberung. In der letzten Woche in der Bekenntnisunterweisung haben wir uns mit dem zweiten Gebot beschäftigt und Gott gebietet da, dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen. Und dass wir uns kein Bild von irgendetwas im Himmel, auf Erden oder unter der Erde machen, um es anzubeten. Man könnte sagen, hier in Galater 3, Vers 1 lesen wir sozusagen die einzige Ausnahme, die in Wirklichkeit auch gar keine ist. Denn Christus wurde den Gemeinden zwar vor die Augen gemalt, aber in der Verkündigung des Evangeliums. Johannes Calvin schreibt passend dazu in Bezug auf das Filterverbot: Paulus bezeugt, dass durch die wahre Predigt des Evangeliums Christus abgemalt, ja sozusagen vor unseren Augen gekreuzigt wird. Wozu also so viele Kreuze überall in den Kirchen aus Holz und Stein, Silber und Gold? Man hätte sie gewiss nicht aufrichten müssen, hätte man treulich gepredigt, dass Christus den Tod erlitten hat, um am Kreuz für uns den Fluch zu tragen, um unsere Sünde mit dem Opfer seines Leibes zu sühnen, mit seinem Blute abzuwaschen und uns mit dem Vater zu versöhnen. Diese Redewendung hier von Paulus und die Beschreibungen von Luther und Calvin machen uns deutlich, dass es sich wahrscheinlich um eine höchst vollmächtige Predigt gehandelt hat. Es gab unübersehbare Folgen, aber weil auf einmal nichts mehr davon zu sehen ist, sie handeln so, als wäre es nie passiert, fragt Paulus sie, wer sie bezaubert hat. Paulus weiß natürlich sehr wohl um die Irrlehrer in den Gemeinden. Er weiß, dass sie die Gemeinden verführen wollen. Aber mit dieser rhetorischen Frage knüpft er an die Verantwortung der Gemeinden an. Warum seid ihr denn so verdreht? Ist euch denn nicht das Evangelium klar und deutlich und in aller Kraft und Vollmacht gepredigt worden? Wir sehen also, dass der Unverstand darin besteht, dass die vollmächtige Predigt des Evangeliums keine Bedeutung mehr für sie hat. Die Frage, die wir nun als nächstes beantworten sollen, ist, wie sich dieser Unverstand äußert. Wie hat Paulus überhaupt mitgekriegt? Wie hat er gemerkt, dass das Evangelium im Leben der Galater nur noch eine zweite Rolle spielt? Man könnte fragen, woran hat Paulus erkannt, dass die Gemeinden geistlich dumm geworden sind? Und Paulus geht in den folgenden Versen wieder anhand rhetorischer Fragen vor, um den Gemeinden die Augen zu öffnen. Und wir können aus diesen Fragen und natürlich auch aus dem Gesamtkontext des Briefes das Problem der Galater erkennen. Wir wollen in Vers 3 beginnen, weil hier das Problem am deutlichsten wird. Da heißt es, seid ihr so unverständlich, fragt er zum zweiten Mal. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Die jüdischen Irrlehrer sind in die Gemeinden eingedrungen und haben gesagt, ja, gut, die Lehre des Paulus, das ist alles schön und gut, das ist ein guter Anfang, aber ihr seid noch keine Christen. ihr gehört noch nicht wirklich zum Volk Gottes. Denn das Volk Gottes, so ist ihre Argumentation, das steht in der Linie mit Abraham und darum müsst ihr euch auch noch wie er beschneiden lassen. Die Irrlehrer haben also nicht nur gesagt, dass durch die Beschneidung jetzt noch der geistliche Kick in ihrem Leben kommt, was schon schlimm genug gewesen wäre, sondern sie sagen, dass die Beschneidung überhaupt prinzipiell zur Errettung nötig ist. Beschneidung steht also für sie am Anfang unseres Lebens als Christ. Wenn wir hier Vers 3 genau lesen, merken wir, dass Paulus eine andere Startposition einnimmt, aber seine Kritik läuft letzten Endes auf das Gleiche hinaus. Wir merken nämlich, dass Paulus erst einmal davon ausgeht, dass sie überhaupt gläubig sind. Sie sind Christen, sie haben den Heiligen Geist. Das schreibt er auch in Vers 2. Das Problem ist nur, dass sie aus seiner Perspektive jetzt im Fleisch vollenden wollen. Also die Irrlehrer sagen, lasst euch beschneiden, damit ihr überhaupt Christen werdet. Paulus sagt, ihr seid Christen, aber warum seid ihr so verrückt, dass ihr nun aus eigener Kraft, ohne Vertrauen auf den Heiligen Geist und ohne den Glauben den Lauf vollenden wollt, weiterhin mit Gott zu leben versucht. Die Kritik läuft letzten Endes auf das Gleiche hinaus, dass man vom Evangelium weggeht und sich andere Punkte sucht, andere Gesetze, mit denen man vor Gott wohlgefällig werden will. Wir sollten hier natürlich den Standpunkt von Paulus mit einnehmen. Die Galater haben versucht, im Fleisch zu vollenden, was Gott schon im Geist angefangen hat. Als sie zum Glauben gekommen sind, da wussten sie ganz genau, es ist Gottes Werk. Als sie zum Glauben gekommen sind, da wussten sie, dass es eine Gabe ist und dass das Fleisch nicht zur Errettung beitragen kann. Sie haben verstanden, wie es in Johannes 6, Vers 63 heißt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch aber nützt nichts. Und Paulus selbst bescheinigt es ihnen in Kapitel 5, Vers 7, da sagt er, ihr lieft gut. Also sie hatten am Anfang einen guten Lauf hingelegt. Sie lebten aus Glauben, sie lebten das, was aus dem Evangelium folgt, nämlich dass man weiß, dass man als Sünder vor Gott gerechtfertigt wird und aus Dankbarkeit zu ihm lebt. Aber die Irrlehrer, die hatten vollen Erfolg. Die Gemeinden wollten jetzt nicht mehr aus Glauben heraus handeln, sie wollten nicht mehr ständig daraus leben, dass Gott ihnen ihre Sünden vergeben hat. Vielmehr geht es nun um das Vertrauen auf die eigene Kraft, auf die eigene Gerechtigkeit. Und meistens redet Paulus in diesem Zusammenhang um die Beschneidung, weil das war, was die Irrlehrer konkret gefordert hatten. Aber er spricht auch immer wieder allgemein von Gesetzeswerken. Also letzten Endes einer Liste mit allen möglichen Dingen, die man am besten tun und lassen soll oder muss, damit man vor Gott wohlgefällig ist. Und Paulus schreibt darum ein zweites Mal, seid ihr so unverständlich. Sie bekommen Vergebung geschenkt. Sie bekommen die Gabe des Heiligen Geistes. Und durch diese Gabe sind sie auch vollgültige Mitglieder im Volk Gottes. Und dann wenden sie sich ab und wollen auf einmal aus eigener Kraft versuchen weiterzurennen, wollen es auf einmal besser wissen als Gott und sich beschneiden lassen. Sie denken, dass es mit der Beschneidung getan sei. Man kann wirklich sagen, wie unverständlich. Aber regen wir uns lieber nicht so schnell auf. Wir würden heute zwar nie auf den Gedanken kommen, uns beschneiden zu lassen, weil wir in einem ganz anderen Kulturkreis sind und unsere religiöse Umwelt ist auch eine ganz andere. Aber wir haben genauso unsere Punkte, an denen wir zur Gesetzlichkeit neigen und an denen wir immer wieder versuchen, selbst Gott nahe zu kommen. So viele Punkte, von denen man auch bei uns sagen könnte, es sei doch dumm. Wie könnt ihr als Christen, die alles von Gott geschenkt bekommen haben, auf so eine verrückte Idee kommen? Da ist zum Beispiel die besonders fromm klingende Aufforderung, sich für den Heiligen Geist zu öffnen. Man denkt, gerade mit dieser Aufforderung kann man gegen Gesetzlichkeit vorgehen. Man müsse nur für sein Wirken offen sein. Man müsse nur im Geist wandeln und dann fühlt er uns schon richtig. Dann wird alles super. Aber dieser Gedanke ist absurd. Wer das einmal versucht hat, wird sicherlich schnell festgestellt haben, dass es viel schwerer ist, als es klingt. Ständig ist man dann am Suchen, mit welchen Mitteln man nun wieder sich für den Heiligen Geist öffnet. Und man startet einen Marathon von allen möglichen Frömmigkeitsübungen, um dabei sozusagen die Antenne für den Heiligen Geist auszufahren, damit er dann irgendwie durch uns wirkt und uns Gott nahe bringt. Dabei sollen wir viel Bibel lesen, wir sollen viel beten, so viel wie möglich am besten. Aber wir sollen es deshalb machen, weil wir aus dem Wort immer wieder neu die Zusage der Vergebung schöpfen sollen, um dann auch ermutigt und ermahnt zu werden, was es bedeutet, als gerechtfertigte Sünder zu leben. Ein Leben aus Dankbarkeit für Gott, ein Leben aus der Perspektive des Glaubens, der Abhängigkeit von Gott, der Gewissheit, dass Gott uns in allen Punkten führt. Dieses Leben sollen wir leben. Dieses Leben entspringt dem Evangelium. Aber auch wir verfehlen hier immer wieder das Ziel. Wie oft denken wir unbewusst aufgrund einer schweren Sünde, jetzt erst einmal wieder was Gutes schaffen zu müssen? Und wie oft ist unser Gewissen am Ende eines Tages nicht deshalb beruhigt, weil wir auf Gottes Wort vertrauen, das uns wirklich vergeben ist, sondern weil wir uns sagen, dass wir ansonsten neben dieser Sünde am Tag auch noch was Gutes geschafft haben. Und wenn es nur war, dass wir dann sofort nach der Sünde 20 Minuten gebetet haben und am besten auch noch für andere Menschen. Hier ist viel Selbsterkenntnis aus dem Wort nötig, um zu erkennen, wo wir uns immer wieder etwas vormachen. Und obwohl dieser einzigartige Brief aufgrund seiner Härte diese besondere Stellung hat und kritisch beobachtet wird von vielen Christen, können wir doch feststellen, dass es ein absolut aktuelles und scheinbar allgegenwärtiges Problem in der christlichen Gemeinde ist. Einerseits versuchen wir ständig, uns mit dem Evangelium zu beschäftigen. Wir wissen, dass wir uns daran erinnern müssen, über das Kreuz von Golgatha nachzudenken. Wir wissen, dass wir darauf vertrauen können, dass wir unser Leben danach ausrichten können. Und wir sind immer schnell dabei zu sagen, dass wir es verstanden haben. Haben wir auch in gewisser Hinsicht. Andererseits würden wir uns bestimmt wundern, wenn uns all unsere Gedanken in der Klarheit bewusst wären, wie es vor Gott ist. Wie oft sind wir nicht aufgrund des Werkes Christi getröstet, sondern aufgrund unserer Zuversicht, dass wir es schon wieder packen werden, dass das Leben weitergeht. Wie oft verlassen wir uns vielleicht auch auf unseren Glauben statt auf Christus? Ich glaube, ja, also ist mir vergeben. Aber uns ist vergeben, weil Christus für uns starb. Und auf einen Glauben, der eigentlich nur der Kanal für die Gabe Gottes ist und dazu noch ein geschenkter Kanal, den Gott selbst ausgehoben hat, kann man nicht stolz sein, darauf kann man nicht vertrauen, darauf kann man nicht bauen, sondern nur auf Gott selbst. Und Paulus macht genau das Richtige hier. Er kämpft weiter um die Gemeinden, indem er erneut das Evangelium erklärt. Das führt uns zu dem zweiten Punkt. Paulus' Antwort, die Predigt des Evangeliums und der Heilige Geist. Ich habe diesen Punkt etwas abgekürzt, weil er sonst viel zu lang würde. Es geht eigentlich darum, dass das Evangelium die Grundlage des Glaubens der Galater war. Das macht er ihnen als erstes deutlich. Und dann macht er ihnen deutlich, dass sie den Heiligen Geist haben. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist für ihn und sollte auch für die Galater der Beweis dafür sein, dass sie durch Glauben gerechtfertigt sind. Der Apostel beginnt nun wieder an den Galatern zu arbeiten, dass diese Bezauberung aufgehoben wird. Paulus nutzt das Mittel der rhetorischen Fragen weiterhin, um ihnen das zu sagen, was sie eigentlich schon längst wissen, aber irgendwie vergessen haben, irgendwie verdrängt haben. Und so sind sie gezwungen, sich wieder daran zu erinnern. sie sind gezwungen zuzugeben, was das Wort Gottes sagt und was Paulus ihnen richtigerweise damals verkündigt hat, als er ihnen das Evangelium erklärte. Und sie müssen zugeben, dass die Lehre der jüdischen Irrlehrer falsch ist und dass sie nicht zu einer Gottwohlgefälligkeit führt, ganz im Gegenteil. Wir haben schon in Vers 1 gesehen, dass Paulus also die Verkündigung des Evangeliums als wesentlichen Teil für ihren Glauben betrachtet. Paulus fragt sie eigentlich, wie kann jemand, dem so vollmächtig das Evangelium verkündigt wurde, wie kann er wieder bewusst in Gesetzlichkeit verfallen? Wie kann man sich verzaubern lassen, denn das Evangelium doch bekannt war? Und das ist eine sehr ernste Frage. Paulus weiß natürlich, dass es insofern geht, weil wir Menschen immer noch Sünder sind. Weil wir ein Fleisch haben, das immer noch kämpft und das immer noch einen Grund braucht, um auf sich stolz zu sein. Aber die Frage ist berechtigt. Wie kann jemand so unverständlich sein und so dumm, diese großen Gaben einfach hinzuschmeißen, das Leiden Christi für nichts zu erachten und dagegen einzutauschen, dass man sich selbst zu Tode schuftet, um dann nicht einmal annähernd Gott nahe kommen zu können. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, dass das Wort vom Kreuz eigentlich den Gottlosen eine Torheit ist. Hier scheint es allerdings den Galatern wieder eine Torheit geworden zu sein. Lesen wir gemeinsam noch einmal 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 24, damit uns deutlich wird, dass das Wort Gottes Kraft ist und dass es wirklich die Grundlage des Glaubens ist. Darauf will Paulus hier hinaus. 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 24. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn die Welt erkannte durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht. Gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist das Wort. Diese Theologie vom Wort hat Paulus und sagt, bei euch müsste, oder bei euch ist das Gleiche passiert. Das Wort hat sich als kräftig erwiesen. Es ist euch Gottes Kraft und Gottes Weisheit geworden. Und hier wird auch deutlich, dass eigentlich gerade auch im Evangelium allein das einzige Gegenmittel gegen die Gesetzlichkeit ist. Denn Paulus fragt, eigentlich habe ich euch das Evangelium verkündigt, ihr hättet gar nicht in Gesetzlichkeit verfallen können oder dürfen. Und da wird deutlich, auch das Evangelium allein kann wieder gegen die Gesetzlichkeit kämpfen. Deswegen behandelt dann Paulus ab Vers 6 intensiv das Evangelium und behandelt auch später, wie das Verhältnis zwischen Gesetz und Evangelium ist. Wie stehen jetzt wir Christen denn zum Gesetz? Hier in diesen Versen versucht er erst einmal die Galater wieder zu gewinnen, er versucht sie zurechtzubringen, damit sie zugeben müssen, dass der Glaube durch das Evangelium kommt und dass Rechtfertigung allein durch Glauben geschieht. In Vers 2 heißt es, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Durch diesen Ausdruck, das allein, wird ja schon deutlich, wie schwerwiegend dieses Argument für Paulus ist. Es ist praktisch auch sein Hauptargument, das nur abschließend in Vers 5 dann noch einmal aufgegriffen wird und leicht variiert wird. Den Galatern ist bei dieser Frage natürlich ganz klar und auch uns oder jedem Leser, den Geist haben wir durch den Glauben empfangen. Das mussten sie zugeben. Paulus erwartet darauf, Paulus baut darauf, dass sie wenigstens noch so klug sind, dass sie das zugeben können. Ansonsten wäre das Argument hier nach hinten losgegangen. Ansonsten wäre diese rhetorische Frage, ja, sie stünde im Raum und keiner kann darauf antworten. Aber er weiß, die Galater wissen es ebenfalls. Es ist ihnen ganz bewusst, der Geist kommt durch den Glauben, durch die Verkündigung des Evangeliums. Und wenn dem so ist, dann heißt es auch, dass wir vollgültige Mitglieder im Volk Gottes sind. Wer den Heiligen Geist hat, der ist es nur deshalb, weil er aus Gnade durch Glauben gerechtfertigt ist. Und Paulus bringt in Vers 14 das Argument, dass die Gabe des Heiligen Geistes eben gerade das Anzeichen dafür ist, dass man in Christus in der Segenslinie mit Abraham steht. Der Segen Abrahams, der auf alle Nationen kommen solle, ist, dass sie durch Glauben gerechtfertigt werden. Und wenn man jetzt in diesen Segen hineinkommt, dann also durch Glauben gerechtfertigt wird, dann ist das Zeichen dafür, sagt Paulus, der Heilige Geist. In Römer 8, Vers 14 heißt es ja auch, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Darauf will Paulus hier hinaus. Dass sie durch den Glauben den Geist empfangen haben, beweist erstens, dass Errettung durch Glauben und nicht durch Werke zustande kommt. Und zweitens, dass wer diese Rechtfertigung hat, auch wirklich ohne Abzüge und ohne Qualitätsunterschiede Gottes Kind ist. Paulus spricht dann hier in diesem Vers weiter von der Kunde oder der Verkündigung des Evangeliums und er meint damit wahrscheinlich die Verkündigung der Lehre des christlichen Glaubens. Das griechische Wort für Glauben wird in der Bibel sehr vielfältig verwendet und es kann eben auch sich auf den Glaubensinhalt, also die Lehre, beziehen. Und er sagt, der christliche Glaube wurde euch verkündigt. Paulus geht hier natürlich davon aus, dass er in so einer Art und Weise verkündigt wurde, dass es bei den Galatern zum Glauben geführt hat, auch wenn er hier allgemein erstmal nur von der Verkündigung schreibt. Das Wort empfangen macht deutlich, dass es sich hierbei um die Bekehrung handelt. Er redet nicht vom fortlaufenden Wirken, sondern von dem Moment, als die Galater vorher noch keinen Heiligen Geist haben und dann haben sie ihn empfangen. In Epheser 1, Vers 13 und 14 wird beschrieben, was genau in diesem Moment passiert ist, was also auch mit den Galatern in diesem Moment passiert ist. Epheser 1, 13 und 14, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist in Galatien passiert und Paulus sagt, das muss euch doch eigentlich als Beweis ausreichen. Ihr seid durch Glauben gerechtfertigt, weil ihr das Evangelium angenommen habt und ihr habt den Heiligen Geist, der genau das beweist, dass die Rechtfertigung durch Glauben das Richtige ist und nicht die Rechtfertigung aus Werken. Welchen Hinweis wollt ihr denn noch haben? Diese Argumente über das Wirken des Heiligen Geistes und eigentlich dem Heiligen Geist als Beweis für die Richtigkeit ihres früheren Glaubens ist für ihn so stark, dass er in Vers 4 dann fragt, so viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist? Es ist vielleicht der schwierigste Vers in diesem Abschnitt, was schon daran liegt, dass das Wort für erlitten auch mit erfahren übersetzt werden kann. Im Neuen Testament heißt es meistens erlitten, aber ich denke, dass in diesem Kontext erfahren besser ist, denn erstens wird im Brief an die Galater nie direkt erwähnt, dass sie wirklich Verfolgung erleiden mussten. Darauf könnte man zwar antworten, dass es wenigstens angedeutete Hinweise dafür gibt und dass es wahrscheinlich normal war für eine christliche Gemeinde in der Zeit, dass sie zumindest Anfeindung erlebt hat. Aber erfahren passt auch vom Kontext her sehr gut, denn Paulus schreibt in Vers 2 darüber, dass ihnen der Heilige Geist gegeben wurde. Und in Vers 5 beschreibt er dann noch, dass der Heilige Geist Wunder unter ihnen wirkt. Und da liegt nahe, dass er von all dem Großen, von all dem Wunderbaren spricht, das die Gemeinden schon erlebt haben. Er fragt sie also, habt ihr all das Gute, das Wirken des Heiligen Geistes umsonst erlebt? Die Gemeinden werden jetzt mit Irrlehrern konfrontiert und sie müssen darauf reagieren. Und Paulus fragt sie, ob all die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, auf ihre Entscheidung keine Auswirkung haben oder anders formuliert, ob all die Erfahrungen keine Auswirkungen auf die Reaktion gegen die Irrlehrer haben. begegnen sie der falschen Lehre etwa so, will Paulus wissen, als hätte Gott nie unter ihnen gewirkt. Paulus nimmt hier also schon eine sehr kritische Haltung ihnen gegenüber ein, aber er will keine Prophetie aussprechen, dass es genauso kommen muss, sondern er sagt selbst noch, wenn es denn tatsächlich umsonst gewesen ist. Die Gemeinden sollen nicht nur getadelt werden und verzweifeln, sondern auch Hoffnung haben. Und in Vers 5 bringt er dann seine Argumentation in diesem Abschnitt zum Abschluss. Wieder stellt er hier eine rhetorische Frage. Und diese Frage hat viel Ähnlichkeit mit Vers 2. Wirkt nicht Gottes Geist auch Wunder unter euch nur deshalb, weil ihr glaubt? Sowohl der den Geist darreicht, als auch der die Gnadengaben wirkt, ist Gott, der es tut, weil die Gemeinden glauben. Und in Vers 2 steht eher im Vordergrund, dass der Heilige Geist überhaupt den Gemeinden gegeben wurde bei ihrer Bekehrung. Und hier steht im Vordergrund, dass der Heilige Geist fortlaufend in den Gemeinden gewirkt hat. Die Gaben des Heiligen Geistes sind also, sagt Paulus, Früchte des Evangeliums, die unter euch zu sehen waren. Es ist im Allgemeinen erstaunlich, wie sehr Paulus hier über die Erfahrung argumentiert. Das verwundert uns vielleicht. Aber ab Vers 6 bringt er dann viele Bibelstellen und nimmt den Leser mit hinein in eine sehr intensive Auslegung. Aber hier hat er den Freimut, auf ihre Erfahrung hinzuweisen. Und nicht nur hinzuweisen, das sind sogar hier seine stärksten Argumente. Wir sollten natürlich immer viel mit dem Wort arbeiten. Vor allem muss auch die Erfahrung immer anhand des Wortes geprüft werden. Aber wir können hier schon von Paulus lernen, wie ernst er die geistliche Realität im Leben der Galater nimmt. Es ist wirklich passiert, er selbst kann es bezeugen und darum kann er auch damit argumentieren und kann die Gemeinden überführen. Die Anwendung von diesem Text auf die Galater, was sollen sie denn damit machen? Was sollen wir damit anfangen? Ist ganz klar, Paulus kommt erst in Kapitel 5 darauf, deswegen haben wir es schon in der Lesung gehört. Und wir wollen hier diesen Abschnitt vorziehen. Kurz, damit wir merken, was hat es jetzt für eine Auswirkung? Was bedeutet es, dass Paulus jetzt hier so um die Gemeinden gekämpft hat, dass er ihnen sagt, das Evangelium ist Grundlage eures Glaubens, der Heilige Geist und sein Wirken ist Beweis eures Glaubens, den ihr hattet. Was bedeutet das? Und so heißt es in Kapitel 5, Vers 1 und 2, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Jesus Christus starb am Kreuz für unsere Schuld. Wir bekamen seine Gerechtigkeit angerechnet. Die neue Gerechtigkeit tragen wir wie ein wunderschönes Kleid. Und wegen dieses schönen Kleides müssen wir uns an kein Gesetz mehr halten. Wir müssen nichts mehr erarbeiten. Wir sind davon befreit, uns dieses Gewand selbst reinigen zu müssen. Wir würden es ja auch nie schaffen. Diese Freiheit vom Gesetz meint Paulus hier. Wir sind befreit vom Halten des Gesetzes. Wir sind befreit davon, uns beschneiden zu lassen oder andere Gesetze halten zu müssen. Den Gemeinden in Galatien und uns gilt, dass wir uns nicht mehr unter das Joch der Knechtschaft bringen lassen. Jetzt, wo wir einmal erkannt haben, dass wir aus Gnade erlöst sind, dass Gott es uns geschenkt hat, durch den Glauben. Wenn wir uns allerdings unter das Gesetz bringen lassen, sagt Paulus, dann nützt uns Christus nichts. Bei den Galatern waren es die jüdischen Irrlehrer, die sie mit Regeln belastet haben. Bei uns sind es oft wir selbst, die wir uns selbst dazu verführen, oder unser Fleisch, nicht mehr auf das Evangelium zu vertrauen und zu versuchen, auf eigene Weise irgendwie ein gutes Gewissen vor Gott zu erhalten. Und unsere Gesetze sind natürlich sehr fromm, deswegen merken wir es nicht so schnell. Sie enthalten Gebete, sie enthalten unser Bibellesen, sie enthalten unser Beten, alles wird von unserem Fleisch genommen, damit wir irgendwie Grund haben, auf uns selbst stolz zu sein, damit wir irgendwie aus uns selbst heraus Gewissheit erlangen können, dass Gott uns angenommen hat. aber alles ist zu verwerfen. Christus ist unser Leben, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wir gefallen Gott, weil Christus unsere Schuld trug und weil wir in Christus sind, der das Gesetz vollkommen gehalten hat. Unser Leben sollte darum nicht mehr bestimmt sein, Gott gefallen zu wollen oder dass wir es aus eigener Kraft versuchen. Unser Leben soll davon bestimmen, dass wir uns bewusst sind, dass wir Gott gefallen, weil Christus am Kreuz von Golgatha für uns starb und auferstand. Wir gefallen Gott bereits und darum lasst uns aus Dankbarkeit seine Ehre suchen. Amen.